Alban Gerd spielt Bach und hat sich gerade selbst dabei zugehört. Und wie waren Sie?
Naja, ist halt eine Aufnahme. Ich finde live immer besser. Ich habe das gestern als Zugabe nach dem Konzert gespielt und das war wahrscheinlich lebendiger und freier. Für mich können diese Präludien von Bach eigentlich wie eine freie Improvisation sein. Und das ist für meinen Geschmack jetzt ein bisschen streng. Aber ist ja auch schon wieder 4 Jahre her.
Ja, aber wie kommt es denn, dass man sowas auf Bahnhöfen spielt? Da ist doch meist laut und wuselig, viele Menschen unterwegs.
Ja, das habe ich ja auch nur einmal gemacht. Oder beziehungsweise
war ein ganzes
in
Projekt.
Einem Projekt, genau. Ja. Das war so, um die Musik aus den gewohnten Konzertsälen rauszubekommen und zu beweisen, dass Musik an sich jeden Ort in einen Konzertsaal verwandeln kann. Es braucht eigentlich nur einen Spieler und dann ein Publikum und wenn sich dann die beiden Auren verbinden, dann kann das tatsächlich so eine Konzertatmosphäre bekommen. Ich habe, glaube ich, als Pilotprojekt habe ich dann alle Bach-Suiten hintereinander am Berliner Hauptbahnhof gespielt und da war eine Dame, die sagte, sie sei extra gekommen, weil sie es im RBB gehört hatte.
Bei uns. Wir haben davon
Werbung
berichtet.
Dafür. Mhm. Und sie sagte, sie geht oft in Konzerte, aber so ein Konzerterlebnis hat sie noch nie gehabt. Nicht, weil ich so gut war, sondern weil sie selber so viel Konzentration mitbringen musste, um die ganzen Nebengeräusche auszublenden, dass sie sagte, dadurch hatte sie ein ganz anderes Erlebnis. Also manchmal im Konzert, wenn sie so sitzt, dann schweifen die Gedanken ab. Das war halt da nicht möglich. Erstmal musste sie stehen, das war natürlich nicht sehr bequem und sie musste wirklich alle Sinne anstrengen, um die Musik mitzubekommen und dadurch war das ein größeres Erlebnis für sie als
spannend.
In den meisten. Ja, das war auch nicht von mir so geplant.
Sie ist nun extra hingekommen. Wie haben denn die anderen so reagiert? Wir haben ja berichtet, aber jetzt habe ich sie schon mal hin, dann können Sie aus erster Hand erzählen.
Ja, also war
sind viele stehen geblieben? Ja, hat es ja auch oft eilig auf dem Bahnhof.
Genau, weil wenn die Punkte gut gewählt waren, es waren ja insgesamt, ich glaube, 12 Bahnhöfe, wo ich es gemacht habe, an einem war es nicht so gut gewählt, da liefen die dann nur vorbei, aber andere, die blieben dann wirklich stehen. Also ich glaube, am besten war einmal in Köln, da waren dann so 100, 150 Leute, die stehen blieben und dann auch richtig gut zugehört haben. Also das merkt man ja als Spieler, ob da was zurückkommt auch von der Konzentration. Und das war sehr bewegend.
Ja, Bach ist das eine. Sie arbeiten aber auch häufig mit Komponisten zeitgenössischer Musik zusammen, Jörg Wittmann beispielsweise. Und heute Abend geht es ja um ein Konzert, das hat die südkoreanische Komponistin Eun Suk-jin geschrieben. Also Sie haben das quasi bei ihr in Auftrag gegeben, richtig?
Auftrag wäre zu wenig gesagt. Ich habe sie wirklich über Jahre hinweg
bearbeitet. Mach das.
Wir haben uns angefreundet nach der großartigen Uraufführung von ihrem Violinkonzert. Mhm. Und ich fand das so toll, dass ich dachte, die muss unbedingt ein Cellokonzert schreiben. Aber sie wollte nicht wirklich, weil sie großen Respekt vom Genre des Cellokonzerts hat. Cello ist halt nicht so ein tolles Instrument wie Geige oder Klavier. Also von wegen Obertöne. Wir kommen einfach nicht so gut durch gegen so einen Orchesterapparat. Und da braucht es halt doch einige Überzeugungsarbeit. Ich habe, glaube ich, über Jahre hat sie mich dann manchmal eingeladen und ich habe Cello mitgebracht und auf ihren Partys gespielt. Einfach, dass sie mich als Musiker kennen und mögen lernt. Und dann, als ich dann endlich zugesagt hatte, was zu schreiben, da hat es dann auch noch 3 Jahre gedauert.
Ups.
Weil sie gut Ding hat, weil es dieser blöde Spruch oder wie der geht. Und ein Cellokonzert braucht noch mehr Weile. Einfach, sie musste sich anfreunden mit der Idee für großes Orchester und Cello und trotzdem, dass das Cello noch irgendwie hörbar ist. Und das hat sie geschafft. Also ziemlich bewunderungswürdig.
Und das spielen Sie heute Abend mit dem Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt in Potsdam, gestern schon in Frankfurt, oder? Haben Sie es gut gemacht?
Gestern war gut, ja, das war gar nicht schlecht. Also ich meine, das war ein bisschen verrückt, weil ich zwischendurch noch Dvorak in Lahti gespielt habe. Das heißt, wir haben am Dienstag geprobt in Frankfurt oder dann bin ich nach Finnland geflogen, habe da geprobt und Dvorak gespielt. Und gestern früh bin ich aus Finnland wieder eingeflogen. Und wir haben general geprobt und
Sie wirken sehr fit.
Gestern wirkte ich um die Uhrzeit nicht so fit.
Genau. Also ich würde sagen, das ist ja 2008 schon uraufgeführt
2009,
worden.
2009, ja.
2009 war es genau bei den Proms in London mit den Philharmonikern haben sie es auch gespielt. Mhm. Und da können wir jetzt dadurch mal reinhören. Wir horchen mal. bisschen unheimlich klingt das schon. Und sie müssen so irre hoch spielen. Wahnsinn.
Ja, das war das Ende von dem Stück. Das fängt auch mit einem B an. Und das ist jetzt 2 Oktaven höher, noch ein weiteres B. Also da schließt sich der Kreis. Und das, ja, es ist schon ein bisschen unheimlich, weil die Stelle davor ist auch ganz grandios. Das ist so wie im Nebel, wo dann so kleine Leuchten durchkommen und das Cello schwebt so oben drüber. Das ist ein ganz besonderes Stück. Also da ist ja wirklich was. Also die ist sowieso eine tolle Komponistin, aber dieses Stück. Gut, ich bin natürlich nicht ganz unparteiisch, aber ich finde das schon mit das Stärkste von ihrem ganzen Werk.
Wobei, ich habe gerade überlegt, ich weiß gar nicht, wie ich mich fühlen würde, wenn sowas für mich geschrieben worden wäre, weil das hat schon dieses Unheimliche auch, sowas Einsames, so Verlorenes in der Welt. Wobei, ich weiß ja nicht, wie das ganze Stück ist. Es zieht sich das so durch? Wie ist so der Charakter?
Oh, es gibt unglaubliche Feuerwerks-Virtuosenstellen. Also sie mag dieses Virtuose und das hat sie leider auch zum Großteil ausgekostet.
Schwierig, ja?
Das ist sehr schwer. Mhm. Unglaublich schwer. Also gerade ein Kollege von mir, Gott, ich bin so schlecht mit Namen. Ein junger Cellist, der spielt das in ein paar Tagen in Taiwan und der hat auf Instagram die eine Seite gepostet, die wirklich äußerst schwer ist. Und er meinte, das ist das Schlimmste, was er jemals hat spielen müssen. Und ich habe ihm dann zurückgeschrieben, ja, stimmt.
Das ist wirklich aber allein, dass das schon andere spielen, zeugt ja von der Güte dieses Stücks.
Eben, und nicht nur andere, sondern ganz tolle Leute. Also die Alisa Weilerstein hat das neulich in Berlin gespielt, was auch wieder von der Güte des Stücks spricht, dass es jetzt zum zweiten Mal in der gleichen Stadt gespielt wird. Also für Leute, die nicht so viel Ahnung von moderner Musik haben, oft wird eine Komposition uraufgeführt und wenn man Glück hat, gibt es dann noch 2, 3, 4, 5, 6 Aufführungen in anderen Ländern. Das nennt sich dann die Erstaufführung in, weiß ich, Deutschland, Spanien, England. Und dann war es das. Und das jetzt in der gleichen Stadt, das Stück, wann habe ich es mit den Philharmonikern gespielt? 2019,
glaube ich.
Nee, das war früher.
Welche Aufnahme
15
ist
oder
14.
14. Also 2014 habe ich es in Berlin gespielt. Jetzt war es 2013, 9 Jahre später wurde es in der gleichen Stadt mit einem anderen Orchester wieder gespielt. Also so langsam etabliert sich's.
Ist aus den Kinderschuhen langsam rausgewachsen.
Aus den Kinderschuhen raus und halt kriegt sein eigenes Leben. Und das ist halt wirklich schade, wenn ein Stück immer nur eine Uraufführung bekommt. Nämlich die Uraufführung ist mit Abstand immer die schlechteste Aufführung. Also alle Uraufführungen, die ich gemacht habe, das waren nicht so viele, das waren aber immer die schlechtesten.
Und deshalb muss es unbedingt mehr geben. Aber wie war so die Rezeption bisher?
Eigentlich immer sehr, sehr berührend. Also ich weiß, die amerikanische Erstaufführung war in Boston mit dem Boston Symphony Orchestra und da gab es 3 Konzerte. Das mittlere war für ein unterprivilegiertes Publikum, also Leute, die sonst nicht sich das leisten können, in Konzerte zu gehen, war dann auf 1 Stunde zusammengekürzt, aber das Stück blieb drin. Und nach dem Konzert gab es einen Empfang und da kam eine große African-American-Dame auf mich zu mit Tränen in den Augen.
Echt, auch
jetzt jetzt klinge ich so wie Trump, großer General mit Tränen in den Augen, aber die war wirklich, die war richtig angefasst und die meinte, es war ihr erstes Konzerterlebnis und sie hat dieses Stück geliebt.
Wahnsinn.
Und das war erstaunlich, jemand, der jetzt nicht so klassikaffin eigentlich und noch auf keinen Fall moderne Musik affin. Hat das verstanden, hat sie zutiefst in der Seele berührt und ich verstehe auch warum. Es hat sehr, wie Sie gesagt haben, einsame und depressive Stellen. Es hat auch lustige Sachen. Mhm. Also ich habe das neulich geübt und ich habe einen halb autistischen Neffen, der saß daneben und hat irgendwie am Computer gespielt. Und als diese lustigen Stellen kamen, hat er ganz laut lachen müssen. Also und das war ohne das Orchester natürlich. Ich habe einfach für mich so hingeübt bei meiner Schwester im Keller und der hat das mitgekriegt, dass das wirklich witzig ist.
Apropos üben, machen Sie immer die Bananenbogenübung jedes Mal?
Jeden Tag, ja. Ich habe heute schon hinter mir.
Okay, also ich muss das mal aufklären. Sie sind ja auch sehr aktiv auf YouTube unterwegs, um nämlich ganz praktische Tipps fürs Cellospiel zu geben. Man kann Ihnen da beim Üben quasi zugucken. Und da gibt es auch Ihre 8 täglichen Überroutinen, die eben mit dieser Übung beginnen. Vielleicht mal ganz kurz erklären. Also ich habe eine Vorstellung, ne, dass man den Bogen so rund einmal langzieht, oder?
Nee, noch nicht mal. Das geht eigentlich darum, dass man die Saite zum Schwingen kriegt, ohne den Bogen auf die Saite zu setzen. Sondern dass der sozusagen aus dem Flug oder aus dem Gleiten, dass wir eben nicht den Bogen auf die Seite setzen und dann losspielen, sondern aus der Luft kommend, aber ganz langsam. Es geht um Bogenkontrolle. Dass an welcher Stelle des Bogens den Bogen in die Seite reinkriegen, ohne zu stoppen. Also dass es nicht da ist, sondern dass es so losgeht, ohne dass der Bogen wackelt oder zittert oder sonst wie.
Technik und das ist Ihnen wichtig, ne?
Das ist, und ich benutze das jetzt, ich meine, ich kann es mittlerweile, aber jeden Morgen ist es wieder so ein Angewöhnen, auch um das spieltechnisch sauber hinzukriegen, dass ich halt nicht verkrampfe, sondern dass ich lerne mit dem ganzen Armgewicht, so ein Arm ist schwer und wenn man den auf die Seite, in die Seite reinkriegt, dann kann es kratzen oder sonst wie und einfach diese Feinmechanik, die da nötig ist, das trainiere ich. Das ist auch nicht mal unbedingt eine, ich nenne es Daily Routines, also so tägliche Routinen, die nötig sind, damit ich so effizient wie möglich Cello spielen kann. Damit ich mich beim Spielen der Stücke auf die Musik konzentrieren kann und nicht an blöde Technik denken.
Aber es fühlt sich auch so an wie so eine ganz sanfte Annäherung an das Instrument. Mhm. Also das ist
fast meditativ. Ja. Also ich denke da auch ganz doll ans Atmen und fallen lassen, also so Mindfulness.
Sie sind ja inzwischen seit einigen Jahren schon nicht mehr in Berlin, Ihrer Heimatstadt, Ihrer Geburtsstadt. Mhm. Sie sind ja eigentlich waschechter Berliner, sondern in Madrid zu Hause. Ja, die Liebe macht's möglich. Ihre Frau ist dort am Teatro Real, dem Opernhaus, erste Konzertmeisterin. Wie hat sich Ihr Leben verändert, wenn man das mal so zusammengefasst sagen kann?
Eigentlich kaum, außer dass ich Berlin vermisse, und weil ich ein sehr familienbezogener Mensch bin. Und mein Vater lebt hier noch und meine vier Geschwister. Also die fehlen mir schon, aber sonst, ich bin sowieso meistens, wenn ich zu Hause bin, bin ich zu Hause. Das ist egal, ob in welcher Stadt das ist. Ich habe 9 Jahre in New York gewohnt, da bin ich auch fast nie rausgegangen. Also ich bin so ein Stubenhocker. Deswegen so, Corona war für mich ein Geschenk Gottes, dass ich einen Grund hatte, nicht aus der Wohnung rauszugehen. Hier in Madrid waren wir ja für 3 Monate eingeschlossen und dann war es auch vorbei. Also dann war nur Maskenpflicht, aber wir durften alles machen.
Aber wie erleben Sie das Klassikleben in Deutschland von dort aus?
Ich erlebe Klassikleben eigentlich immer nur mich selber. Also ich lese, während der Daily Routines, die ich mache, 1 Stunde lang, lese ich immer die Zeit. Dadurch weiß ich, was passiert, aber das interessiert mich eigentlich nicht so. Also das ist mein Beruf, muss ich jetzt nicht noch mich in der Freizeit damit beschäftigen, was so die anderen machen.
Aber Sie stapeln ja ganz schön niedrig. Ich meine, Sie sind der neue Schirmherr des Musikvermittlungsprojektes Rhapsody in School. Lars Vogt, der Gründer, der ist ja vor gutem Jahr ist er gestorben.
Ja, genau. Anderthalb schon.
Ja. Aber Sie führen das weiter. Profimusiker besuchen da europaweit Schulen und dann geht es darum, im direkten Gespräch mit den Kids, also diese an Musik ranzuführen, auch in Spanien jetzt?
Ja, da habe ich habe das sowieso schon, bevor Lars das gegründet hat, das gemacht in Amerika. Nee, noch nicht mal mitgemacht, sondern ich habe das gemacht, weil in Amerika das war Outreach, haben die, glaube ich, erfunden. Also dass klassische Musiker rausgehen aus der Bubble, aus den Konzertsälen und tatsächlich in die Schulen und sonst wohin gehen, um einfach zu zeigen, dass klassische Musik kein Sahnehäubchen ist, sondern das ist oder Musik an sich, schon die Aufsplittung in klassische und Unterhaltungsmusik gab es ja eigentlich vor 1900, glaube ich, gar nicht. Also es gab einfach Musik. Und das ist nicht gesund eigentlich, dass das gesplittet wurde, weil das dann klingt wie so ein elitäres Ding, klassische Musik, aber ist es eigentlich nicht.
Wie die Frau in Boston, ne? Die dann gekommen ist,
genau. Gar keine Ahnung. Genau, es spricht jeden an. Also es gibt gute und schlechte Musik. Es gibt sehr schlechte klassische Musik und es gibt sehr gute Unterhaltungsmusik und natürlich auch andersrum.
Heute Abend spielen Sie im Potsdam Unzugchins Cello-Konzert. Eins möchte ich noch wissen, mit Ohrstöpseln in den Ohren? Weil ich habe gehört, wirklich?
Ja, ich habe das gar nicht geglaubt. Probe und spiele immer mit Ohrstöpseln, weil ich so viel mehr höre. Also dass die Ohrstöpsel nehmen den Raumklang weg. Es klingt dann zwar nicht besonders schön, aber ich höre alles und ich weiß dann auch, was ich tun muss, damit, wie es klingt, damit es gut klingt. 10 Meter von mir. Nämlich, wenn ich die Ohrstöpsel rausnehme, dann weiß ich ja nur, wie es bei mir klingt. Aber das interessiert mich ja eigentlich nicht. Spannend. Sondern ich muss wissen, wie es fürs Publikum klingt. Und das macht das.
Ah, okay. Im Nikolaisaal wird das stattfinden. Das ist ja die Heimat der Kammerakademie Potsdam. Und mit der haben sie 2004, das weiß ich jetzt ganz genau, Joseph Haydns Cello-Konzert C-Dur gespielt. Das war hier im großen Sendesaal. Antje Weithaus am Pult, erinnern Sie sich?
Ja, das war toll. Ja.
Das war toll. Da hören wir jetzt rein. Haben Sie einen ganz wundervollen Abend heute. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank.
Tschüss.